Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Zahnmedizin up to date. Heute mit dem Beitrag Psychosoziale Aspekte bei Bruxismus von Anne Wolowski und Henrik Repkes. Einleitung.
Es ist unstrittig, dass psychosoziale Einflüsse im Sinne zentraler Faktoren im Kontext von Bruxismus eine Rolle spielen. So konnte Jäger 1987 in einer Studie zur Identifikation der primären Wertigkeit von Einflussfaktoren nachweisen, dass Bruxismus nicht nur dental ausgelöst wird.
Merke: Im Sinne eines multikausalen Krankheitsgeschehens spielen auch psychosoziale Einflüsse im Kontext von Bruxismus eine wichtige Rolle. Einfluss verschiedener Faktoren.
Das Ausmaß, die Wertigkeit, Wechselwirkungen und spezifische Eigenschaften der einzelnen Faktoren sind bis heute jedoch nicht abschließend geklärt. Man geht dennoch davon aus, dass keine Funktionsstörung entsteht, solange die unterschiedlichen Faktoren im vermutlich individuell definierten Gleichgewicht sind und keine besonderen Anstrengungen zum Erhalt dieses Gleichgewichts unternommen werden müssen. Das Risiko für die Entstehung einer Störung steigt, wenn dieses Gleichgewicht in hohem Maße als gefährdet erlebt wird. Eine sehr umfassende und dieser multifaktoriellen Genese gerecht werdende Definition haben Adleff und Mitarbeiter beschrieben.
Definition des Bruxismus nach Adleff und Mitarbeiter.
Bruxismus kann als autonome, weitgehend unbewusst ablaufende, durch monosynaptische Reflextätigkeit gesteuerte Aktivität der Kaumuskulatur verstanden werden, die zu einer intermaxillären, isometrischen und/oder isotonischen Steigerung des Anpressdrucks der Kiefer führt. Diese orale Parafunktion findet sowohl diurnal als nocturnal statt und kann in allen Strukturen des Kauorgans klinisch manifeste Veränderungen zeigen.
Diurnale und nocturnale Parafunktion.
Es wird also zwischen diurnaler und nocturnaler parafunktioneller Tätigkeit unterschieden. So beschreibt die American Sleep Disorder Association Bruxismus als eine periodische, stereotype Bewegungsstörung des Kauorgans, welche das Zähneknirschen und Pressen einschließt.
Nächtlicher Bruxismus.
Hinsichtlich des nächtlichen Bruxismus unterscheidet Lavigne den primären vom sekundären Bruxismus. Letzterer bezieht sich auf Betroffene mit psychiatrischen und neurologischen Störungen sowie auf Menschen, die Neuroleptika und Antidepressiva aus der Gruppe der 5-HT-Wiederaufnahmehemmer einnehmen. In diesem Zusammenhang interessant ist auch die Beobachtung, dass Menschen mit geistiger Behinderung in Abhängigkeit vom zunehmenden Grad des intellektuellen Defizits mehr Schlifffacetten aufweisen. Verstärkend wirkt sich bei diesen Menschen eine zusätzliche Behinderung der Sinnesorgane aus.
Positive Aspekte des Bruxismus.
Bruxismus wird interessanterweise nicht nur im pathologischen Sinne gesehen, sondern auch im positiven Sinne als Stressbewältigungsmechanismus, unabhängig von möglichen orofazialen organischen Folgeschäden. Die Frage, ob und in welchem Ausmaß diurnaler oder nocturnaler Bruxismus zu Funktionseinschränkungen und Schmerzen führt, wird kontrovers gesehen. Während einige Autoren Kiefer- und Gesichtsschmerzen bei beiden Formen des Bruxismus nachweisen konnten, erklären andere Autoren nicht nachweisbare Beschwerden bei Bruxismus als Ausdruck eines Trainingseffekts. In jedem Fall stellen Beschwerden wie zum Beispiel chronischer Schmerz und Schädigungen im Zusammenhang mit Bruxismus ein weiteres, durchaus auch eigenständiges Krankheitsbild dar, worauf im folgenden Beitrag nicht eingegangen wird.
Merke: Begleitsymptome wie chronischer Schmerz, sonstige Beschwerden oder Schädigungen im Kontext von Bruxismus stellen ein weiteres und in vielen Fällen eigenständiges Krankheitsbild dar, was gegebenenfalls einer zusätzlichen Therapie bedarf. Parafunktionen als Ausdrucksmedium.
Die erste Kontaktaufnahme und das Erkunden der Umwelt geschehen über den Mund. Die Mundregion bleibt lebenslang das wesentliche Kommunikationsmittel und hat die Fähigkeit, sehr spezifisch Emotionen auszudrücken oder psychische Spannungen auszutragen. Diese Individualität ist unter anderem auch ein Spiegel der zentralnervösen überproportionalen Repräsentanz. In dieser Komplexität ist das System des Mundes in hohem Maße störanfällig. Kulturübergreifend wirken Kieferschluss, die protrudierte Stellung des Unterkiefers, das Zähne zusammenbeißen und das Spiel mit dem Musculus masseter als Signal.
Evolution.
Zähneknirschen ist das Relikt der Urmenschen, die mit ihren Zähnen kämpften. Bis heute gelten die Eckzähne als die stärkste biologische Waffe, die durch das Knirschen mit den Zähnen permanent geschärft wird. Zähneknirschen kann im Sinne der Arterhaltung und Signalisierung der Kampfbereitschaft interpretiert werden. Auch wenn dieses im ursprünglichen Sinne nicht mehr erforderlich zu sein scheint, funktionieren die motorischen Abläufe unverändert, sobald Wut, Ärger oder Entladung von Emotionen, aber auch der Ausdruck der Entschlossenheit im Sinne Darwins getriggert werden.
Übertragung in unsere Zeit.
Man denke nur an ein verbissen geführtes Fußballspiel und den Gesichtsausdruck des Spielers, der das erlösende Tor geschossen hat. Die Kämpferpose, deren Stärke, Entschlossenheit und Wutentladung durch heftigen Zusammenbiss und angespannte Gesichtsmuskulatur mit geballter Faust, wird geradezu zelebriert. Zitate mit entsprechender Symbolstärke finden sich vielfach in der Literatur, wie zum Beispiel bei Shakespeare Heinrich VIII. Nun knirscht die Zähne, schwellt die Nüstern an, den Atem hemmt, spannt alle Lebensgeister.
Blick in die Bibel.
Die Ausdrucksform des Heulens und Zähneknirschens wird auch im Neuen Testament immer wieder eingesetzt, in teils bis heute in der Interpretation viel diskutierten Situationen.
Bedeutung des Musculus masseter.
Das Ansteigen der Aktivität der Musculi masseteris bei Konzentration ist ein bekanntes und seit langem beschriebenes Phänomen. Künkel zeigt neben den dargestellten, eher negativen Eigenschaften auf, dass Zähneknirschen auch ein Ausdruck des Sich-Beherrschens und nichts von sich preisgebens sein kann. Schmerz wird unterdrückt und Gefühle nicht gezeigt im übertragenen Sinne von Zähne zusammenbeißen. In diesem Zusammenhang stellt sich angesichts bestehender Symptomatik natürlich die Frage, ob geklagte Beschwerden wie zum Beispiel Schmerz- oder Bewegungseinschränkungen die Folge von Bruxismus sind oder als Folge von chronisch grenzwertig erträglichem Schmerz Bruxismus die Bewältigungsstrategie darstellt und so erst entstanden ist. Das Zusammenbeißen scheint damit sowohl eine entwicklungsgeschichtliche Bedeutung als auch physiologische Funktionen zu haben.
Merke, Bruxismus hat eine entwicklungsgeschichtliche, emotionale und physiologische Funktion. Rolle des Zahnarztes.
Dem Zahnarzt stellt sich die Frage, wann ein Befund pathologisch ist und damit behandlungsbedürftige Ausmaße annimmt. Die Erfahrung zeigt, dass Betroffene erst einen therapiefordernden Leidensdruck erleben, wenn bereits erhebliche Schäden in fortgeschrittenem Stadium sind. Das Problem des schädigenden Bruxismus, welcher vor allem an der zeitlichen Dauer gemessen wird, sind die oft sehr spät einsetzenden Warnsignale an den beteiligten Strukturen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die positiven Angaben zu Bruxismus bei direkter Befragung deutlich geringer sind, als die Ergebnisse klinischer Untersuchungen zeigen.
Kave. Mangels belastender Symptome bemerken Betroffene lange Zeit nicht die destruierende Wirkung von Parafunktionen und fordern oft erst viel zu spät eine adäquate Therapie ein. Das Dilemma psychischer Einflussfaktoren.
Lange Zeit wurden angesichts oraler Parafunktionen rein somatische Ursachen favorisiert. Erst die Erkenntnis, dass mit und ohne somatische Störfaktoren Parafunktionen entstehen können, eröffnete den Weg für das heute akzeptierte Erklärungsmodell einer multikausalen Entstehung. Aber auch das ist nicht unproblematisch, da die zahnmedizinisch-klinische Praxis zeigt, dass oft lange und ausschließlich somatische Ursachen verfolgt werden und erst in zweiter Annäherung psychosoziale Faktoren eruiert werden. Dieses Vorgehen ist grundsätzlich fehlerhaft, weil auf diese Weise Patienten möglicherweise zu lange auf eine rein somatische Ursache fixiert werden und dadurch das Risiko einer Chronifizierung steigt. Betroffene fühlen sich angesichts einer solchen Konstellation gekränkt und missverstanden. Warum wurde so lange somatisch agiert und jetzt, nur weil alles nicht geholfen hat, wird dieser Pfad zugunsten einer psychosozialen Einflussnahme oder Störung verlassen? Im Zusammenhang mit Bruxismus immer wieder diskutierte pseudosymbolische Interpretationen und pauschalierte Persönlichkeitsprofile sind für die Betroffenen und die Behandlung des Problems wenig hilfreich und nicht bewiesen. Die unterschiedlichen Studien und Veröffentlichungen zu diesen Aspekten erfassen ein unspezifisch breites Spektrum an Typisierungen von ängstlich, scheu, gehemmt, perfektionistisch, überangepasst, aggressiv, zwanghaft, frustriert, egoistisch, narzisstisch, handlungsunfähig bis leistungsorientiert und nach Beachtung strebende Typ-A-Persönlichkeiten.
Merke, In der Diagnostik müssen von Beginn an psychosoziale Faktoren berücksichtigt werden, um einer Fixierung auf rein somatische Ursachen und damit einer Chronifizierung vorzubeugen. Hypothese der Knirscherpersönlichkeit.
Die Hypothese, dass Patienten mit oralen Parafunktionen gemeinsame Wesenszüge aufweisen, war und ist Gegenstand der Forschung auf der Basis von Interviews oder fragebogenbasierten Screenings. Künkel stellt die gemeinsamen Merkmale Aggressivität, Feindseligkeit, Neurotizismus, Angst und Depression anhand einer Zusammenstellung der Literatur bis 1989 fest. Neuere Übersichtsarbeiten fokussieren die Suche nach relevanten Studien auf die Faktoren Stress, Angst, Depression und allgemeine psychosoziale Faktoren. Dabei fällt zunächst auf, dass eine klare Trennung zwischen Tag- und Nachtbruxismus nicht konsequent verfolgt wird und das Phänomen des nocturnalen Bruxismus weniger gut hinsichtlich dieser Aspekte untersucht ist. Neuere Studien und Übersichten widmen sich zunehmend diesem Thema.
Angst und Depression.
Die Annahme, dass Bruxierer eine erhöhte Ängstlichkeit aufweisen, geht auf die Beschreibungen von Jakobson und Wolf zurück, die eine erhöhte Muskelaktivität von Gesichts- und Nackenmuskulatur bei ängstlichen Menschen beobachteten und diese als Folge der Angst interpretierten. Andere Autoren sehen die Eigenschaften Angst und Depression als bekannte Folge und Kofaktor von chronischem Schmerz, der zum sozialen Rückzug zwingt und auf diesem Wege spezifische Verhaltensweisen und Reflexmuster forciert. Auch neuere Studien sind hinsichtlich dieses Aspekts nicht eindeutig zu interpretieren. So kommen Gungormus und Mitarbeiter zu der Schlussfolgerung, dass Bruxierer einen höheren Angst- oder Depressionslevel aufweisen. Die Probanden dieser Studie wiesen jedoch alle CMD-Symptome auf, wobei die Beschwerdeintensität der Vergleichsgruppen CMD-Patienten mit und ohne Bruxismus nicht angegeben wurde.
Folge von Bruxismus.
Es wäre also durchaus plausibel anzunehmen, dass die Parafunktionen wie auch die Kofaktoren Angst und Depression eine Reaktion auf den intensiven Schmerz darstellen und dass Angst und Depression primär nicht in Zusammenhang mit bestehendem Bruxismus gesehen werden können. Im Unterschied dazu haben Manfredini und Mitarbeiter den Faktor Angst bei Probanden mit und ohne Bruxismus untersucht, die ausdrücklich keine chronischen Schmerzen aufwiesen und die Diagnosekriterien des RDC-TMD nicht erfüllten. Die Autoren konnten mit dieser Studie nicht nachweisen, dass Bruxismus signifikant mit einem anderen Ängstlichkeitsprofil einhergeht. Jedoch fanden sie Hinweise darauf, dass Angst in Zusammenhang mit anderen Schlafstörungen eine Rolle bei Bruxismus spielt. Ähnliche Tendenzen konnten, teils nur bezogen auf Angst, teils auch bezogen auf Depression, andere Autoren nachweisen.
Stress.
Mit der Annahme, dass Stress bzw. sogenannte Stressoren körperliche Reaktionen auslösen und diese dann eine Form der individuellen Bewältigungsstrategie bedeuten, hat sich insbesondere Lazarus auseinandergesetzt. Stressoren. Stress im Sinne eines Mehr an, Er und Aufregung sollte der Einteilung Künkel folgend unterschieden werden hinsichtlich folgender Stressoren. Körperlicher Stressoren, zum Beispiel Geruch, Schlafentzug. Emotionaler Stressoren, zum Beispiel Freude, Trauer, Ärger. Und sozialer Stressoren, zum Beispiel zwischenmenschliche Konflikte.
Anpassungsprogramme.
Die Definition von Stress nach Selay besagt, dass körperliche Anpassungsprogramme des Menschen an neue Situationen, dessen unspezifische und stereotype Antwort sind auf alle Reize, die das eigene persönliche Gleichgewicht stören.
Ablauf in drei Phasen.
Das allgemeine Anpassungssyndrom läuft in drei Phasen ab.
Initialisierung.
Die Alarmreaktion wird durch einen Reiz ausgelöst und aktiviert die Abwehrkräfte und den Widerstand, wodurch wichtige Körperfunktionen angepasst werden.
Erschöpfung mit der Folge Parafunktion.
Bei zu langer oder starker Einwirkung dieser Alarmbereitschaft fallen Betroffene in eine Erschöpfungsphase mit der Folge somatischer Reaktion, wie zum Beispiel Parafunktionen. Nitsch unterscheidet bezogen auf das Anpassungsmodell drei personenspezifisch geprägte Reaktionsweisen. Diese sind die individuelle Toleranz bzw. das Ertragen von Stress in der Regel in der Gewissheit der Begrenzung dieser Situation. Weitere Möglichkeiten sind das aktive Beeinflussen von Stresssituationen oder die Resignation in einer ausweglos erscheinenden Situation. Slavicek sieht in diesem Zusammenhang das Kauorgan als Organebene für ungelöste psychische Probleme, was äußerst kompetent und nahezu risikofrei sei. Er interpretiert das Pressen und Knirschen als normale Funktion des Kauorgans und fordert, diese Funktion als Stressbewältigung zu verstehen, sozusagen als Notausgang im Falle psychischer Überlastung. Künkel diskutiert die Frage, ob es sinnvoll ist, orale Parafunktionen beseitigen zu wollen. Sie fordert, dass zumindest abgeschätzt werden sollte, welchen Wert dieses Verhalten im Sinne der individuellen Stressbewältigungsstrategie einnimmt. Erst auf dieser Basis sieht sie die Chance der Umleitung in eine harmlosere Stressabwehrstrategie.
Individuelle Reaktionsweise.
Die individuelle Reaktionsweise wirft zwei Fragen auf. Was sind die Faktoren der Auswahl des individuellen Zielorgans? Warum knirscht der eine und der andere bekommt Magenbeschwerden? Gibt es spezifische Stressoren, die insbesondere Bruxismus auslösen und unterhalten?
Merke: Bei der Diagnosestellung sollte evaluiert werden, welchen individuellen Stellenwert Bruxismus im Sinne der Stressabwehr einnimmt. Organwahl.
Dass Stress generell eine Erhöhung der Muskelspannung auslöst, beziehungsweise Menschen mit erhöhter Muskelspannung mehr unter Stress stehen oder Stressoren belastender erleben als Kontrollprobanden, ist ein bekanntes und viel beschriebenes Phänomen. Dabei geht man davon aus, dass verschiedenartige Belastungen mit immer gleichen physiologischen Reaktionsabläufen beantwortet werden, beispielsweise in Form intensiver Kaumuskelaktivität.
Organdialektik.
In diesem Zusammenhang wird das Modell der Organdialektik nach A. Adler immer wieder zitiert. Er geht davon aus, dass alle Organe neben der biologischen Funktion auch bestimmte Botschaften verkörpern mit spezifischer emotionaler und sozialer Bedeutung dergestalt, dass die Zähne im direkten Sinne einerseits zerkleinern am Beginn des Verdauungsprozesses. Andererseits bedeutet das Zerkleinern auch im übertragenen Sinne, sich an einem Problem die Zähne auszubeißen.
Konfliktspezifisches Modell.
Alexander beschreibt ein konfliktspezifisches Modell, nach welchem unter anderem das Streben nach Geborgenheit parasympathisch gesteuert wird. Wird dieses Bedürfnis nicht gestillt, hat das eine Blockierung des parasympathischen Systems zur Folge, was sich auf organischer Ebene beispielsweise als Parafunktion manifestieren kann.
Konversion.
Tiefenpsychologische Ansätze von Freud und seinen Schülern sehen die Bedeutung der funktionellen Abwehr im Schutz der persönlichen Rolle. Die sogenannten Veränderungsprozesse, die unbewusst sind und eine Missbefindlichkeit auslösen, münden in einer Somatisierung. Betroffene verdrängen zum Beispiel peinliche und bedrohliche Situationen. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff Konversion gebraucht.
Merke: Orale Parafunktionen können somit als Konversionsreaktion eines seelischen Spannungszustandes interpretiert werden. Verhaltenstheoretische Konzepte.
Verhaltenstheoretische Konzepte gehen davon aus, dass die individuelle Entwicklung von Fehlverhalten einem Lernprozess unterliegt, wie es zum Beispiel bei Angststörungen und Verhaltensstörungen diskutiert wird.
Konditionierungsmodelle.
Ähnlich sind auch Konditionierungsmodelle zu sehen. Die Erfahrung, dass über Bruxismus Spannung abgebaut werden kann, würde dann als positiver Verstärker wirken und mit hoher Wahrscheinlichkeit in vergleichbar erlebter Situation zu einem Wiederholungseffekt führen. In diesem Zusammenhang werden immer wieder gesellschaftlich sanktionierte Verhaltensweisen, zum Beispiel Schreien, Schimpfen, mit der Faust auf den Tisch schlagen, angeführt, die in höflicher Gesprächsrunde spontan nicht zur Entladung von Anspannung eingesetzt werden können. Pressen und Knirschen übernehmen in solchen Situationen eine unauffällige Ventilfunktion.
Konzentration.
Ebenso kann das Gefühl erhöhter Konzentrationsfähigkeit mit zusammengepressten Zähnen intensiviert werden. So steigert das Lösen einer Intelligenzaufgabe die Spannung der Kiefermuskulatur um 34%. Bruxierer reagieren intensiver auf diese Form des Stresses. Dieses zeigt eine Untersuchung von Mercury und Mitarbeiter. Bruxierer hatten bei einer Abfolge von mehreren Aufgaben nicht nur eine unverhältnismäßig hohe Stressreaktion und Muskelanspannung. Auch zwischen den Aufgaben hielten Bruxierer im Unterschied zur Kontrollgruppe diese Anspannung. Das bedeutet, dass Bruxierer nicht in der Lage sind zu entspannen, beziehungsweise in Phasen der Entspannungsmöglichkeit ihnen die Kontrolle hinsichtlich der Muskelaktivität im Sinne der Entspannung nicht gelingt.
Merke, Menschen, die an Bruxismus leiden, sind offensichtlich nicht in der Lage zu entspannen, beziehungsweise Entspannungsphasen auch in diesem Sinne zu nutzen. Spezifische Stressoren.
Stress und erwarteter Stress steigern Bruxismus signifikant. Theorien, die einzelnen Attritionen eine psychoemotionale Interpretation zuweisen, wirken jedoch eher abenteuerlich. So sollen zum Beispiel Attritionen im Frontzahnbereich ein Hinweis sein auf Bedürfnisse, Schwächen oder Wünsche, die nicht herausgelassen und durch die Frontzähne eingeschlossen werden. Neben Frustrationen und individueller Überforderung umfassen die diskutierten Faktoren die gesamte Bandbreite dessen, was als Belastung erlebt werden kann. Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, familiäre Probleme, finanzielle Sorgen, Mobbing, pflegekranke Angehöriger, Prüfungen oder Erziehung kleiner Kinder. Anamnestisch sollten diese Aspekte in jedem Fall in Betracht gezogen werden.
Merke, aufgrund von Studienergebnissen kann vermutet werden, dass die Situation am Arbeitsplatz zum Risikofaktor für orale Parafunktionen werden kann. Bruxismus im Kindesalter.
Die beschriebenen Verhaltensmuster könnten beispielsweise bereits in der Kindheit erlernt werden. Oralen Parafunktionen bei Kindern wird in der Regel wenig Bedeutung beigemessen, da davon ausgegangen wird, dass diese mit dem Heranwachsen wieder abgelegt werden.
Prävalenz.
20-25% der Kinder und Jugendlichen sind davon betroffen. 15,7% der über 15-Jährigen klagen zusätzlich über Kopfschmerzen, was der Grund für Fehlzeiten in der Schule und eine erhöhte Aufmerksamkeit der Eltern ist. Allen und Mitarbeiter diskutieren in diesem Zusammenhang krankheitsgewinnbringende Faktoren.
Mögliche Ursachen.
Aus psychoanalytischer Sicht geht man davon aus, dass Kinder mit oralen Parafunktionen beginnen, wenn sie selbstbewusste oder aggressive Reaktionen unterdrücken müssen. Lindquist stellte fest, dass bruxierende Kinder im Vergleich zu nicht bruxierenden Kindern mehr Stresssymptome und Nervosität zeigen. Ähnliche Effekte zeigen sich bei Studierenden. Bruxierende Kinder weisen zudem eine größere Ängstlichkeit auf. Insgesamt jedoch fehlen bis heute systematische Studien, die sich mit der Ätiologie, Zielorganwahl und den Folgen für das Erwachsenenalter des kindlichen Bruxismus befassen. Hingegen gibt es zur Therapie in der Regel im Kontext zu CMD-Symptomen zunehmend Veröffentlichungen.
Nächtlicher Bruxismus.
Bereits Mitte der 60er Jahre wurde beschrieben, dass Bruxismus im Schlaf besonders in der Leichtschlafphase und in der Non-REM-Phase auftritt.
Zentraler Einfluss.
Dies geschieht in Verbindung mit anderen Körperbewegungen und einer autonomen Hyperaktivierung mit Steigung der Herzfrequenz, der Atemfrequenz und Vasokonstriktion. Eine zentralnervöse Einflussnahme wird aufgrund dieser Beobachtung angenommen. Hinsichtlich der bereits beschriebenen sozialen Einflussfaktoren bestehen bezogen auf nächtlichen Bruxismus keine Unterschiede. Studien seit 1975 geben Hinweise auf die Stressfaktoren, stressreiche Lebensführung, chronischer Stress, Belastungen am Arbeitsplatz und reduzierte Fähigkeit einer positiven Stressbewältigung.
Merke, dennoch sollte nach bisheriger Studienlage nächtlicher Bruxismus nicht als Folge des diurnalen Bruxismus gesehen werden. Rolle des Arbeitsplatzes.
Ein Schwerpunkt scheint die Situation bzw. das Erleben der Situation am Arbeitsplatz zu sein. Eine japanische Studie zeigt, dass Arbeiter, die wenig Anerkennung und Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte bekamen, höhere Prävalenzzahlen für Bruxismus aufwiesen. Mehr Arbeit und weniger Berufserfahrung fanden Rao und Mitarbeiter als signifikanten Faktor für nächtlichen Bruxismus bei Angestellten im IT-Bereich. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Ahlberg und Mitarbeiter. Unabhängig von der emotionalen Art der Arbeit war Stress bei brasilianischen Polizisten vergesellschaftet mit Bruxismus. Ähnliche Effekte kann auch eine geringe Berufserfahrung auslösen.
Diagnostik.
Lange Zeit fordern viele Patienten, die bruxieren, mangels Beschwerden keine Diagnostik und Therapie ein. Organische Hinweise auf Bruxismus werden oft zufällig im Rahmen von Routine-Kontrolluntersuchungen entdeckt.
Gezielte Befragung.
Gezielt befragt wissen die Patienten in der Regel dann auch zu berichten, dass sie gelegentlich selbst temporär Muskelverspannungen oder Bewegungseinschränkungen beobachtet haben. Neben der organischen Diagnostik ist es aus psychosozialer Sicht entscheidend, negative Einflussfaktoren zu identifizieren. Dieses geschieht im ärztlichen Gespräch. Gemeinsam mit dem Patienten wird überlegt, welche Situationen als stressig erlebt werden und zu stärkerer Muskelanspannung führen.
Beschwerdetagebuch.
Da eine solche Reflexion für Patienten schwierig sein kann, bieten sich bei Patienten mit Bruxismus Beschwerdetagebücher an. Das hat in diesem Kontext die Funktion des Bewusstmachens. Daher können sie entgegen sonst üblicher Empfehlungen über einen längeren Zeitraum geführt werden. Sofern Angst oder Depression eine Rolle spielen, können die in der CMD-Diagnostik gebräuchliche Fragebögen eingesetzt werden. Mit der deutschen Version des DASS, das heißt die Depression, Anxiety and Stress Scale nach Nilges, Korb und Essau, der auch im deutschen Schmerzfragebogen der Deutschen Schmerzgesellschaft 2012 eingesetzt wird, können die drei Dimensionen Stress, Depression und Angst mit nur 21 Fragen erfasst werden. Eine leichte Auswertbarkeit und Angabe von Cut-off-Points ermöglichen eine unkomplizierte erste Einschätzung. Der Patient muss in jedem Fall darüber informiert sein, weshalb ein solcher Fragebogen mit für die zahnmedizinische Diagnostik teils sehr ungewöhnlichen Fragen zum Einsatz kommt. Ein gutes Zahnarzt-Patienten-Verhältnis sollte daher gewährleistet sein.
Merke: Auf der Basis eines guten Zahnarzt-Patienten-Verhältnisses sollte es gelingen, Ursachen und Einflussfaktoren mit negativer Auswirkung zu identifizieren. Therapie.
Der Erkenntnisprozess im Rahmen der Diagnostik ist bereits ein wesentlicher therapeutischer Aspekt und Einstieg in die Therapie.
Biofeedback.
Professionell kann dieser Prozess unterstützt werden durch eine Biofeedback-Therapie. Dabei werden Muskelaktivitäten abgeleitet und auf dem Bildschirm dargestellt. Betroffene können auf diese Weise einerseits sehen, wie hoch der Grad der Muskelanspannung ist in Abhängigkeit von spezifischen Situationen. Andererseits können sie das Gefühl der Entspannung bewusst wahrnehmen, erlernen und abspeichern.
Ziel.
Ziel des Biofeedbacks ist es, dieses Gefühl bzw. den Muskeltonus, der mit diesem Gefühl gekoppelt ist, gezielt herbeizuführen, insbesondere in Situationen, die im Rahmen der Diagnostik als kritisch erlebt wurden.
Merke: Ein wesentlicher Aspekt der Therapie ist der Erkenntnisprozess hinsichtlich beeinflussender Faktoren. Erst dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, diese besser zu kontrollieren. Fazit:
Es steht außer Zweifel, dass psychosoziale Faktoren bei der Entstehung und Fortdauer von Bruxismus eine Rolle spielen. Die Annahme, dass es spezifische sogenannte Knirscherpersönlichkeiten gibt, kann nicht bestätigt werden und ist in hohem Maße kontraproduktiv und auch kränkend für Betroffene, die auf der Basis einer solchen Annahme der ungerechtfertigten Stigmatisierung ausgesetzt sind. Es gibt Hinweise darauf, dass Bruxierer höhere Angst- und Depressionswerte aufweisen, wobei auch hier nicht abschließend geklärt ist, ob Angst und Depression und gegebenenfalls auch Bruxismus eine Folge anderer körperlicher Beschwerden sind. Diurnaler wie auch nocturnaler Bruxismus stehen offensichtlich im Zusammenhang mit Stresssituationen, die als belastend erlebt werden. Die Belastungen sind eher unspezifisch. Die Zielorganwahl scheint es nicht zu sein, wobei dieser Aspekt nicht abschließend geklärt ist. Es liegt der begründete Verdacht nahe, dass vor allem eine nicht adäquate Bewältigungsstrategie Bruxismus provoziert. Hierbei gilt es zu berücksichtigen, dass ein reines Abtrainieren dieser Parafunktionen zur Folge haben könnte, dass ein wichtiges Ventil fehlt. Aus diesem Grunde muss diagnostisch und therapeutisch immer dafür Sorge getragen werden, dass alle individuellen Faktoren gegebenenfalls in interdisziplinärer Zusammenarbeit identifiziert werden. Ziel einer gegebenenfalls kombinierten Therapie sollten nicht nur die Reduktion des Bruxismus und der Schutz oraler Strukturen sein, sondern auch das Erlernen adäquater Bewältigungsmöglichkeiten der erkannten psychosozialen Einflussfaktoren.